Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Von einem Gerichtsverfahren, das uns in den vergangenen Jahren einige Erkenntnisse gebracht hat über die Gefahren des Islamismus bei uns in Deutschland. Der Prediger Abu Wala soll Deutschlandchef der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen sein. Seit 2017 stehen er und drei Mitangeklagte vor Gericht. Heute soll das Urteil fallen im bislang größten Terrorprozess, den der deutsche Staat bislang gegen Islamisten führte. Hintergründe zu diesem Verfahren in Celle in Niedersachsen von unserem Korrespondenten Alexander Budde.
Mehr als drei Jahre lang hat der Staatsschutzsenat in der beschaulichen Kreisstadt Celle verhandelt. Ein Ausnahmeverfahren, sagt Andreas Kepler, der Sprecher des Oberlandesgerichts.
Über 120 Zeugen, eine ganze Regalwand voller Akten. Wir haben ein Großaufgebot von Wachtmeistern und Polizisten, um den Prozess abzusichern. Das ist ein Aufwand, der die Sicherheitskräfte und alle Verfahrensbeteiligten vor besondere Herausforderungen gestellt hat.
Der Hauptangeklagte, Ahmad Abdulaziz Abdullah A., in Hildesheim Prediger einer besonders extremen Lesart des Islams, besser bekannt unter seinem Szenenamen Abu Wala. In den Jahren 2014 und 2015 soll er der führende Kopf des sogenannten Islamischen Staates in Deutschland gewesen sein. Mit besten Verbindungen in die damaligen Herrschaftsgebiete der Terrororganisation. Auch die Vorwürfe gegen die drei Mitangeklagten wiegen schwer. Boban S. und Hassan C. sollen im Ruhrgebiet Ausreisewillige radikalisiert haben. Die wurden dann als IS-Kämpfer nach Syrien und in den Irak geschickt. Mahmoud O. wird vorgeworfen, diese Ausreisen zum IS mitorganisiert zu haben. In ihrem Plädoyer forderte die Anklagebehörde Freiheitsstrafen zwischen 11,5 und 4,5 Jahren. Holger Schneider-Glockzin von der Bundesanwaltschaft.
Die Angeklagten waren, hiervon sind wir überzeugt, als Prediger, Mentoren und Logistiker für den IS tätig. Zahlreiche Beweismittel unterschiedlichster Herkunft belegen die Anklagepunkte in diesem komplexen Verfahren.
Die Anklage stützt sich vor allem auf die Aussagen des IS-Aussteigers Anil O. Gegen einen ordentlichen Rabatt in Form einer zweijährigen Bewährungsstrafe im eigenen Strafverfahren packte der Kronzeuge bei den deutschen Sicherheitsbehörden aus. Verkleidet mit blonder Perücke und schwarzer Hornbrille schilderte Anil O. im Zeugenstand seinen Werdegang vom begabten Musterschüler zum fanatischen Islamisten. Die NDR-Fernsehjournalistin Angelika Henkel erinnert sich.
Dieser Kronzeuge Anil O. war eine schillernde Figur. Es ist ja ein sehr intelligenter Mann, der angefangen hatte, Medizin studieren, ein super Abi hingelegt hatte. Und er konnte seine Worte immer sehr angepasst wählen. Manchmal klang er wie eine sprechende Ermittlungsakte.
Der Strafverteidiger des Hauptangeklagten, Thomas Koll, sieht keinen der Vorwürfe gegen seinen Mandanten als erwiesen an und fordert Freispruch. Anil O. sei ein notorischer Lügner mit zwielichtigen Motiven, sagt Koll. Der Kronzeuge habe lediglich geliefert, was die Ermittler von ihm erwarteten.
Und was die Bundesanwaltschaft dabei gerne unter den Teppich kehrt, ist, dass dieser Kronzeuge, bevor er die Aussagen tätigte, umfassende Aktenkenntnis erhalten hat, unter anderem natürlich von den Aussagen dieser VP01.
VP01, eine Vertrauensperson der Polizei und im Zeller Verfahren der zweite Hauptbelastungszeuge. Unter dem Tarnnamen Murat Cem gab sich der bezahlte Informant anschlagsbereit, drang so bis zum innersten Kreis um Abu Wala vor. Die Verteidigung erkennt in VP01 einen zwielichtigen Zeugen und Provokateur, seinerseits Anstifter zu schwersten Straftaten. Die Richter bemühten sich lange, erläutert Gerichtssprecher Kepler, doch das Innenministerium in Düsseldorf belegte die Vertrauensperson bis zuletzt mit einem Aussageverbot.
Das eine ist die Lebensgefahr, die dem Zeugen selber droht, wenn er hier aussagen müsse und dann enttarnt werden könnte. Das andere ist auch, dass die wirksame Bekämpfung schwerer terroristischer Gewalttaten in allgemein davon abhängt, dass Vertraulichkeitszusagen eingehalten werden.
In der Hauptverhandlung rang sich auch Ahmed F. zu einem umfassenden Geständnis durch, bei dem er seine früheren Mitangeklagten belastete. Als quasi rechte Hand des Predigers habe er selbst Kontaktnummern zur Ausreise übermittelt, konkrete Reiserouten besprochen. Ein ganzes Jahr lang stellte die Verteidigung nur noch Beweisanträge. Immer wieder hatte der Senat durchklingen lassen, dass der Prozess dadurch unnötig in die Länge gezogen wurde. Sicherheitsexperten werten das Mammutverfahren gleichwohl schon jetzt als Meilenstein. weil es erstmals detailliert dokumentierte, mit welchen Methoden charismatische Führungspersönlichkeiten ihre jugendlichen Anhänger in die Kriegsgebiete lockten. Viele Netzwerke in Europa konnten die Behörden ausheben, zumindest besser verstehen. Und nach dem militärischen Zerfall des IS falle es radikalen Salafisten heute sehr viel schwerer, Freiwillige für den bewaffneten Kampf zu rekrutieren. Doch die Gefahr existiere nach wie vor, warnt Peter Neumann. Er ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London und leitet das International Center for the Study of Radicalization.
Ich glaube, der IS ist gescheitert mit seinen Ambitionen und Aspirationen. Aber die Verbreitung dieser dschihadistischen Ideologie unter einer relativ großen Zahl von Menschen, auch in westlichen Demokratien, damit hat der IS Erfolg gehabt und das wird uns wahrscheinlich noch viele Jahre beschäftigen.
Auch in Deutschland hat es mehrere Anschläge mit islamistischem Hintergrund gegeben, für die jugendliche Täter unter Anleitung des IS verantwortlich gemacht werden, gibt Neumann zu bedenken. Und der Sicherheitsexperte mahnt dringend, sich eines Problems anzunehmen, über das kaum ein Politiker gern spricht. Hunderte deutschstämmige IS-Unterstützer, die noch immer im kurdischen Gewahrsam in Syrien festsitzen.
Es geht darum, Leute zum Beispiel kontrolliert zurückzuführen, nicht alle auf einmal. Zum Beispiel mit den Leuten anzufangen, die bereit sind, gegen andere auszusagen. Das würde dann auch die Verurteilung dann später von schwierigeren Fällen einfacher machen. Und das Problem ist ja auch, dass je länger die Leute in diesen Camps bleiben, wo sie alle untereinander sind, dass sich die Radikalisierung dann verstärkt und verfestigt.